Ja, da gibt es heute den neuen Podcast mit dem Tobi und dem, der Stefan ist nämlich heute gar nicht da.
Ja, der hat heute einen Frosch im Hals. Genau, noch eine schnelle Namensänderung. Hallo.
Der hat heute einen Frosch im Hals und komischerweise, der heißt Marc, gell?
Ja.
Hallo Marc.
Den Namen hast du ja schon verraten, ich bin der Marc und ähnlich wie der Stefan fliege ich jetzt seit kurzem auch die 737, habe aber auch eine andere Vorerfahrung, also nicht ganz derselbe Werdegang wie der Stefan.
Wie cool.
Ja, und bin eingeladen worden, heute mal hier bei euch mit teilzunehmen.
Das finde ich ja super klasse, dass wir dich auch da gekriegt haben mit deinem engen Zeitplan. Ja, erzähl mal, du hast anders angefangen als Stefan, sagst
ja,
du.
Ja, also wenn ich mich da richtig erinnere, der Stefan hat ja mit dem Modellflug wahrscheinlich angefangen. Mhm. Bei mir war es dann doch etwas größer. Ich habe mit dem Sägefliegen angefangen.
Ach cool, also so wie ich im Prinzip auch. Bei mir hat es bloß nicht so lange gereicht dann zur
genau,
ATPL.
Bei mir hält sich das schon ein paar Jahre durch. Ich bilde auch inzwischen Leute für Sägeflugzeug aus auch. Mhm. Und die Versuchung, weiter in die Richtung zu gehen, war natürlich immer da. Und 2018 gab es dann ein paar Angebote von Airlines, dass die einem dabei helfen würden, ins große Cockpit einzusteigen. Und das habe ich halt mal gewagt. Mhm. Und es hat funktioniert soweit mit etwas Umwegen dann durch Corona. Und bin jetzt etwas über zweieinhalb Jahre Dash 8 geflogen und jetzt taufrisch aus dem Type-Rating Boeing 737.
Geil. Das klingt schon mal ziemlich spannend. Ich fange mal ganz vorne an. Wie bist du zum Segelfliegen gekommen? Einfach auf den Flugplatz gefahren und dann ging es los, weil du es wolltest? Oder?
Ja, nicht ganz. Also ich habe mich immer für Technik interessiert, auch als Kind. Und fand auch eigentlich so lange ich zurückdenken kann, Fliegen immer super toll. Ganz geniale Sache und sehr faszinierend. War aber nie so jetzt direkt mit dem Thema Flugplatz verbunden.
Ja.
Das kam ein bisschen durch entfernte Verwandtschaft. Der Mann von meiner Patentante, der ist selbst Pilot gewesen für kleinere Flugzeuge, ist da auch in der Technik ziemlich tief drin, der ist auch Prüfer für Kleinflugzeuge und der hat halt immer davon erzählt, wenn wir uns irgendwie getroffen haben und ich fand das total faszinierend und habe da immer zugehört und fand das ganz toll und irgendwann hat er dann gemeint, ja, wenn du dich da so dafür interessierst, dann musst du halt mal mitkommen, ne? Und so habe ich dann den Weg zum Flugplatz gefunden und den habe ich dann aus irgendwelchen Gründen auch immer wieder erneut gefunden und bin halt hängen geblieben.
Und warst du so Wettkämpfe, Segelflugwettkämpfe und sowas bist du aber nicht
gefunden? Also wir haben schon mal an Turnieren teilgenommen, sogar mal auch in einem Turnier in Frankreich, also im Ausland. Aber dass ich jetzt ein Wettkampfstreckenflieger bin oder so, das würde ich mir jetzt nicht auf die Mütze schreiben.
Also dann lieber der Motorfliegerfreund.
Nicht unbedingt. Also für mich ist Segelfliegen jetzt nicht unbedingt jetzt die riesige Strecke, sondern einfach den Spaß an der Fliegerei halt zu genießen. Ne? Also manche Flüge, die jetzt in Platznähe vielleicht sind, die können auch wirklich unheimlich toll sein. Ne? Gerade wenn das vielleicht in Richtung Abend geht und die Thermik nicht mehr ganz so stark ist, man findet dann trotzdem noch was. Vielleicht gibt es manchmal ja auch Industriethermik, die einem da ein bisschen helfen kann durch die Abwärme.
Ja.
Und kann halt dann den schönen Abendhimmel bewundern, macht dann eine schöne Landung am Ende halt. Das ist toll, auch gerade mit Gästen zu fliegen, ist ein tolles Erlebnis. Und natürlich auch mit neuen Leuten, die halt in der Schulung sind, die auch ganz fasziniert von dem Thema sind oder bei dem man halt noch die Faszination ein bisschen wecken kann, auch gerade für ein paar Bereiche aus der Fliegerei. Das ist immer ganz schön.
Ja, es war bei mir ja ähnlich, dass ich da irgendwie, also meine längste Strecke waren die 50 Kilometer für den Schein.
Ja, ist ja auch schon mal was.
Und dann habe ich meistens nur so um Platz drumherum und das hat mir komplett gereicht damals.
Ja, es kann super schön sein. Ne?
Aber dann auch trotzdem auch 5 Stunden. Also 5 Stunden um Platz drumherum oder so. Hat mir genauso viel Spaß gemacht. Dieses Streckenfliegen so auf Krampf, oder auf Krampf ist das falsche Wort, aber dieses wettkampfmäßige Fliegen war irgendwie nie meins, so richtig. Bin nicht rangekommen.
Ja, inzwischen gibt es ja unheimlich viele Streckenflugmeisterschaften, also allein in Deutschland, da gefühlt jedes Wochenende gibt es ja an irgendwelchen Flugplätzen da Turniere. Aber ja, kann ich dich voll und ganz verstehen, geht mir ja genauso.
Ja, genau. Und jetzt bist du ja aber, jetzt hast du ja quasi den nächsten Sprung geschafft. Ich habe gehört, du hast seit gestern und du hast heute deine ATPL abgeholt, ne?
Genau, also wenn man aus der Flugschule kommt und hat da quasi die ATPL-Theorie gemacht. Dann hat man den Schein ja noch nicht direkt in der Hand. Man bekommt dann erstmal den CPL.
Ist das CPL mit Frozen ATPL oder
genau,
wie das
man die Theorie für ATPL ja schon gemacht hat. Also man hat quasi mehr Theorie gemacht, wie eigentlich notwendig ist. Aber für den Schein ATPL braucht man halt unter anderem auch die 1500 Flugstunden. Und die reißt man jetzt in der Flugschule nicht direkt ab. In Staaten machen das die Leute ja. Die müssen ja quasi diesen vollen Schein haben, um bei den Airlines anzuheuern. Hier in Europa ist das ja für uns glücklicherweise natürlich nicht notwendig. Da reichen die 200 Stunden aus der Flugschule aus. Und dann baut man langsam, aber sicher halt diese 1500 Stunden auf.
Ja.
Die habe ich inzwischen und ja, habe dann angefragt, dass man auch gerade sich diesen Schein mal noch abholen kann, wenn ihr das Type-Rating eingetragen wird.
Ist man bestimmt aufgeregt, oder?
Ja, gar nicht so, ne? Also man, man stellt das im Nachhinein dann fest, wenn man den Schein in der Hand hält. Dann denkt man, Mensch, das ist eigentlich genau das, wofür du eigentlich seit Tag 1 da gefiebert hast.
Ja.
Ich meine, mit dem CPL, also jetzt für mich persönlich ändert sich ja erstmal nichts. Ich bin Co-Pilot auf dem Flugzeug und also ich habe jetzt quasi nur einen anderen Schein, aber von der Arbeit als solche ändert sich erstmal noch nichts. Das kommt dann irgendwann vielleicht später mit dem Wechsel von rechts auf links. Aber wenn man dann den Schein in der Hand hält, wo dann auch wirklich diese magischen vier Buchstaben draufstehen, ATPL, dann das ist natürlich dann toll, da freut man sich. Ne? Aber davor, so das ja. Ändert sich eigentlich nicht viel. Ne?
Ich wollte ja, also das jetzt, mein Plan war ja CPL zu machen.
Ja.
Und dann Agrarflieger in Küritz. Ja. Und das wollte ich mir aber vom Arbeitsamt bezahlen lassen. Aber die haben gesagt, nee, machen wir nicht.
Ja, ich erinnere mich da auch noch, als ich in der Schule war, da gab es mal so ein Berufs- Thementag, wo Leute vom Arbeitsamt auch gekommen sind, wo du halt quasi deinen Traumberuf da mit denen ein bisschen besprechen konntest und die haben dir dann irgendwas dazu gesagt halt, ne, und wenn du mit denen da mit Pilot gekommen bist, da haben die alle sofort gesagt, nee, vergessen Sie das, hier machen Sie was anderes, ne, das jo.
Ja. Also. Ja, aber also für mich ist das halt wie ein Virus nach wie vor, ich gucke jedem Flugzeug hinterher,
ja, ist es
jeden
auch.
Flugplatz, teilweise an der Autobahn fahre ich zum Mittagessen nicht an die Autobahnraststätte, sondern fahre irgendwie auf den nächsten Flugplatz, wenn ich weiß, dass es da eine kleine Kneipe gibt,
ja,
oder so.
Ja, das bleibt auch. Also es geht mir am Flughafen genauso. Ne? Ich drehe mich auch um, wenn da ein Flugzeug hinter einem rollt oder jetzt heute auch, ne, am Flughafen. Man hat zwar nichts gesehen, es war alles wolkenbehangen. Man hört aber da eine Dash starten, es knattert, dieses typische Knattern hört man halt dann. Ich gucke natürlich nach oben, ne? Also das ändert sich auch nicht.
Ja, ist echt, also das ist total verrückt und das geht so vielen Leuten so. Geht dem Stefan ja übrigens auch so.
Ja.
Er guckt auch irgendwie im Flieger hinterher und da fällt mir doch gerade ein, also ihr kennt euch ja und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Stefan hat ja mit dem Streamen angefangen, im Jahr 2020 mit Corona dann. Und damals bin ich im Prinzip frisch umgestiegen vom FSX auf den X-Plane, weil es gab und gibt natürlich da immer noch ein Projekt für einen X-Plane, eine 737-Umsetzung von dem guten Lou Bosch, also Zibo ist als Zibo ist er bekannt in der Community.
Ja.
Ich denke, der hat 2017 damit schon angefangen, also das Projekt hat dann
schon ewig, ne,
schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt dann und das war aber gerade eine Phase, wo es ja noch mal ein bisschen aufgefrischt ist. Da gab es viele Änderungen, viele Neuerungen. Und ich weiß nicht, irgendwie zufällig bin ich auf den Stream von Stefan gestoßen. Und das war gerade der erste Stream mit der Zibo 737. Er ist vorher auch die PMDG geflogen.
Okay.
Und hat dann während dem Stream ein paar Probleme gehabt mit dem X-Plane. Ich erinnere mich da noch an Kameraansichten, die er dann nicht speichern konnte oder die zumindest nicht irgendwie für ihn so intuitiv waren. Und da dachte ich, schreib's dir nochmal an, weil ich hatte mir nämlich kurz vorher ein Preset gemacht für alle möglichen wichtigen Kameraansichten im Cockpit von der Zibo 737. Dachte ich, kannst du ja vielleicht mit ihm teilen, dann hätte er das schon gelöst. Und so sind wir ins Gespräch gekommen.
Ja.
Und ihm sind auch viele Sachen bei dem Flieger aufgefallen, die mir damals auch schon aufgefallen sind. Und das fand ich auch interessant, dass man nicht der Einzige ist, quasi dem sowas auffällt. Und wir haben dann halt beschlossen, den Entwickler zu unterstützen, sind an ihn herangetreten und haben dann einen Bug-Tracker erstellt, also quasi ein Verzeichnis, wo man Text erstellen kann, Fehler melden kann, ja. Halt eben auch ein bisschen belegen kann, wie es vielleicht eigentlich aussehen sollte durch irgendwelche Schriftstücke oder halt auch durch Videos, die man aus dem echten Cockpit selbst gefilmt hat oder irgendwo gefunden hat. Mhm. Das Projekt lebt eigentlich bis heute, also ist immer noch mehr oder weniger aktiv in dem Bug-Tracker. Es gibt auch noch ein paar offene Sachen. Ich hatte auch jetzt in Type-Rating tatsächlich noch ein, zwei Sachen hinzugefügt, wo ich wild im Simulator mit der Handykamera gefilmt habe dann. so haben wir uns quasi kennengelernt. Ja.
Ach, cool. Und wusstest du dann schon, dass du irgendwann auch auf die 737 kommst?
Nee, also tatsächlich, klar war das immer mein Traum gewesen. Ne? Ich hatte, wo ich noch kleiner war, natürlich auch immer gefragt, wenn man mit den Eltern irgendwie in Urlaub geflogen ist, ob man mal kurz ins Cockpit reingucken kann, ob man vielleicht mal ein Bild von machen kann.
Ja.
Wobei damals die Digitalkameras ja noch nicht so bekannt waren wie heute.
Mhm.
Aber auch oft war es halt möglich, einfach auch mal vielleicht für die Landung zu bleiben, ne? Oder für den Start zu bleiben. Und das war für mich natürlich dann immer das Highlight des Urlaubs.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, mein allererster Flug, meine allererste Landung vorne im Cockpit war halt auch in der 737. Und ich sag mal, das prägt einen natürlich, ne? Und das hat auch das Interesse an dem Flugzeug geweckt.
Ja.
Und ich hätte aber dann nie direkt gedacht, dass ich auch dieses Flugzeug halt mal fliegen kann. Wenn ich ganz ehrlich bin, als ich dieses Assessment da gemacht habe für halt die Flugschule und auch, das war auch das Assessment für die Airline gleichzeitig, hätte auch niemals gedacht, dass man dann ein paar Monate später auf einmal im Kurs sitzt und dass es dann wirklich losgeht halt. Ne? Und wenn ich mich da mit den Kollegen aus dem Kurs unterhalte, wenn man ganz ehrlich ist, also richtig glauben kann man das immer noch nicht, dass man halt in so großen Flugzeugen sitzt und die dann bedienen darf, die von A nach B fliegen darf.
Mhm.
Das wird wahrscheinlich eine ganze Karriere brauchen, bis man das irgendwann gefestigt hat. Du hast aber gefragt, ob ich mir vorstellen konnte, das Flugzeug immer schon zu fliegen. Das wäre damals ja mit der Airline, mit der ich die Ausbildung gemacht habe, so nicht möglich gewesen, weil die Airline das Flugzeug nicht hat.
Mhm.
Jetzt natürlich bei der.
Aber das war auch schon Dash, was du da gleich als erstes.
Ja, das wäre wahrscheinlich, es wäre ursprünglich mit der Airline damals, wäre das wohl ein Airbus gewesen. Aber ich war nie der große Fan von Airbus, um sich hier direkt mal zu outen.
Ich verstehe es.
Das ändert sich vielleicht irgendwann nochmal. Ich denke halt der Airbus wird ja irgendwann wahrscheinlich kommen, weil es mit der Zeit halt einfach zum beliebtesten Flugzeug heranwächst, was im Moment halt aktiv produziert wird. Das heißt, da wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass man davor vielleicht noch andere Erfahrungen sammeln kann, wenn es unausweichlich ist, sag ich mal. Von daher ist da jedes andere Muster recht. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich die Dash dann fliege, ja. Aber letzten Endes war es dann doch eine sehr gute Erfahrung, die ich eigentlich nicht missen möchte.
Mein größter Flieger, habe ich ja ein paar Mal schon erzählt, war so eine Antonov, so eine AN-2 mit 1000 PS.
Ja.
12 Leuten, glaube ich, also meistens Fallschirmspringer, die sind oben rausgesprungen, bist ja immer ohne gelandet. Aber der Umstieg von der Cessna zu dieser Antonov, das war schon so für mich eine Herausforderung, weil du plötzlich 2 Meter höher saßt beim Abfangen. Das Cockpit ist halt viel höher. Der Umstieg bei dir zur Dash wird ja wahrscheinlich irgendwie ähnlich gewesen sein.
Tatsächlich habe ich.
Schätze ich, dass man sich da erst umgewöhnen muss, dass das alles, dass die Dimensionen halt anders sind.
Also tatsächlich habe ich mir genau die Frage auch gestellt, als es dann mit dem Landetraining losgegangen ist.
Mhm. Von der Dash oder 737?
Von der 737 dann. Weil hat es ja vorher die Erfahrung mit der Dash. Ich bin ja wie oft auf diesem Flugplatz vorher auch gelandet mit der Dash. Ich kenne den Platz sehr gut, die Piste sehr gut. Tatsächlich hat das aber eigentlich keine so große Auswirkung gehabt. Natürlich, du musst natürlich höher abfangen und das Flugzeug sitzt auch höher, das ist alles richtig. Aber du hast ja so viel zusätzliche Informationen. Ne? Du hast ja das GPWS, was da langsam runterzählt. Du hast da vorher schon ja die Simulator-Erfahrung, wo du ja die Landungen auch ein bisschen trainierst, die natürlich nicht 100% vergleichbar sind, aber schon in die Richtung gehen halt. Und also die erste Landung hat sich eigentlich doch sehr intuitiv angefühlt. Ne?
Ja.
Das war damals bei der Dash auch so. Also es ist, ich denke, wenn du einfach halt verschiedene Flugzeuge in deinem Leben schon geflogen bist, du bist ja jetzt auch neben der AN-2 auch noch andere Flugzeuge geflogen, ne?
Ja, ja, wir hatten den ganzen Ostblock.
Genau. dann, ich denke, da wirst du schon gut an die Sache rangehen können, weil du halt vorher einfach weißt, okay, ich muss halt jetzt hier ein bisschen höher abfangen oder ein bisschen tiefer. Du kannst natürlich nicht genau abschätzen, wie viel das jetzt ist, ne? Du weißt halt, das ist ein bisschen anderes.
Das war ja damals mein Problem. Also ich habe ganz viele Bounced Landing hingesetzt,
ja.
Also hingelegt. Und es hat echt eine Weile gedauert. Gut, der sagte natürlich auch nicht, wie hoch du bist. Und du sollst bei der Antonov natürlich die hat ja ein Dreibeinfahrwerk. Also vorne zwei große, hinten ein kleines. Und du sollst mit allen Rädern gleichzeitig aufsetzen. Also den Winkel rauszukriegen, das fand ich damals echt schwer. Also klar kannst du das alles üben, aber das ging nicht von vornherein. Das hat eine Weile gedauert.
Ich denke, mit großen Flugzeugen, die sind vielleicht auch wieder ein bisschen leichter zu landen tatsächlich wie kleinere Flugzeuge. Weil guck mal, selbst wenn du da ein bisschen härter aufsetzt, die haben gute Stoßdämpfer, ne? Die sind einfach dafür auch gebaut so ein bisschen, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Und, du musst jetzt auch, also sollst ja nicht mit allen drei Fahrwerken aufsetzen, sondern du hast ja da auch eine Landetechnik halt, ja. Ich würde sagen, die großen Flugzeuge zu fliegen ist in diesem Bereich vielleicht sogar leichter wie kleine Flugzeuge, auch weil die nicht so fickrig sind halt, ne? Die fliegen einfach geradeaus in die Richtung, in die du steuerst.
Liegen ruhiger in der Luft.
Das ist mir zum Beispiel auch jetzt mit der 737 aufgefallen. Also ich fand das Flugzeug wirklich sehr leicht zu steuern. Ne? Auch du vergisst.
Ja, das sagen viele, das ist ja wie eine große Cessna, höre ich ganz oft bei der 737.
Ja, haben wir auch bei der Dash auch schon gesagt. Ne? Und jetzt ist es halt eine noch größere Cessna halt. Ne?
Okay.
Also wenn du in dem Cockpit drin sitzt, du vergisst auch dann, dass da hinter dir so ein Riesenflugzeug ist. Ne? Also du bist ja dieses Cockpit gewohnt, du bist das vom Simulator gewohnt. Wenn du da rausgegangen bist, dann hast du so eine Box hinter dir gesehen. Ne? Und jetzt gehst du da raus und dann siehst du halt eine Kabine vor dir und musst dann noch weiter rausgehen. Und dann merkst du erst, oh, das ist ja ein großes Flugzeug. Ne? Und ein Freund von mir, der hatte auch noch am Zaun gestanden an dem Tag vom Landetraining und hat halt Aufnahmen von außen gemacht. Und wenn man das halt so vergleicht.
Ja, wir haben ja alle fleißig.
Ja, genau. Ihr wart ja auch live dabei. Wenn du dir halt dann nochmal in den Kopf rufst, okay, was war denn gerade in diesem Moment halt, ja? Und dann hast du ja nur die Perspektive aus dem Cockpit und dann siehst du diese Außenansicht von irgendeinem Flugzeug, was da über die Bahn brettert, die Triebwerke heulen auf und dann hebst du wieder ab und dann denkst du, Mensch, was ist das für ein gewaltiges Ding, ne? Aber im Cockpit, das ist eine ganz andere Atmosphäre halt, ne?
Aber hattest du Situationen bei dem Landetraining, die dich irgendwie beeindruckt haben oder die so für dich neu waren, im Gegensatz zur Dash?
Ja, also was du halt bei der 737 sehr merkst, ist, wenn du da Änderungen vom Gas machst. Ne? Also wenn du Thrust hinzufügst oder rausholst, ändert sich sofort auch der Pitch. Genau. Das heißt, wir waren ja leer gewesen, ne? Und haben dann da auf 3.000 oder 4.000 Fuß ausgelevelt. Das heißt, kurz nach dem Start, du fährst die Klappen ein und dann kannst du eigentlich auch schon anfangen, wieder die Nase nach unten zu nehmen. Und das kannst du größtenteils machen, indem du einfach nur das Gas rausnimmst. Ja, also am Yoke brauchst du gar nicht so viel zu drücken oder zu ziehen. Du ziehst halt das Gas raus und dann kommt die Nase eh runter und dann guckst du mal, das reicht eigentlich da meistens schon, dann musst du nur minimal korrigieren. Also tatsächlich dieses Moment, die Nase runterzunehmen, das machst du hauptsächlich halt über den Schubhebel in dem Fall. Ne? Und das war bei der Dash anders.
Und aber beim Landeanflug nimmst du ja irgendwann auch das Gas raus, aber dann hast du wahrscheinlich den Bodeneffekt, dass sie dann die Nase, also kurz vorm Aufsetzen, wenn du es komplett rausnimmst.
Ja, du musst halt gucken, dass die Nase nicht nochmal runtergeht. Wobei ich da sagen würde, das war in dem Simulator, in dem wir das Type-Rating gemacht haben, noch extremer. Also da hast du wirklich gemerkt, wenn du das Gas da rausgenommen hast, dann ist die Nase richtig runtergegangen. Im echten Flieger, ja, vielleicht war es auch eine Mischung aus dem, dass man das jetzt schon ein bisschen gewohnt ist, war es nicht so extrem. Aber das war halt bei Dash zum Beispiel ganz anders. Die Landetechnik ist da ganz anders. Da kann es halt auch sogar sein, dass du sogar das Gas in gewisser Weise auch drin halten musst, bis du kurz vorm Aufsetzen bist oder bis du sogar aufgesetzt bist halt. Ja, also da ist das eigentlich relativ normal, dass du da auf jeden Fall nicht.
Ist das dann wegen im Falle vom Go-Around, dass die schneller hochdrehen wieder? Oder nee, warum hat die noch Gas?
Das drin? Ist, wenn du dir vorstellst, das Flugzeug hat ja 4,11 Meter große Propeller. Also schon richtig Riesendinger, ja, wenn du davor stehst, da musst du schon hochgucken. Und die sind ja vor den Tragflächen angebracht. Du kannst also mit diesen Propellern ja nicht einfach nur den Schub steuern, sondern du kannst damit ja aktiv auch wirklich einen großen Teil der Luft, die über und unter der Tragfläche fließt, steuern, ne? Indem du einfach da halt mehr Luft durchwirbelst oder halt weniger. Ne? Und das ist natürlich dann direkt auch abhängig vom Auftrieb. Und deswegen, du merkst das, wenn du da einfach das Gas so rausziehst, dann, das dauert so 1-2 Sekunden. Also kannst du so wirklich zählen, 1-2 und dann merkst du, wumm, sackt das Flugzeug so ein bisschen durch. Ne?
Ja, da habe ich gar nicht so richtig dran gedacht.
Denken wir auch nicht dran. Ne? Also ist auch was ganz Neues, was ganz anderes. Und wenn du dann so ein Jet dann auf einmal fliegst, das ist eine Umgewöhnung auf jeden Fall. Ne? Also da muss sich jeder dran gewöhnen. Ich erinnere mich auch an einen Simulator, die ersten paar Sessions. Ne? Also ich kannte die 737 ja von vorher noch aus dem X-Plane und aus dem FSX und Prepared Type A und wie sie alle heißen. Da war ich da ziemlich gut eingeschossen auf das Flugzeug, würde ich sagen. Und dann bist du halt diese Dash auf einmal gewöhnt, hast dich darauf eingeschossen und die ersten paar Sessions im Simulator, da bist du da die ganze Zeit mit dem Yoke am Hin- und Her korrigieren, ne? Bis du dann irgendwann nochmal auf die Idee kommst, ja, das macht ja eigentlich alles der Schub, ne? Also durch den Schub kannst du auch das Nickverhalten der Nase ein bisschen bestimmen, ne? Und man muss sich einfach dran gewöhnen.
Aber da glaube ich, dass man als Segelflieger vielleicht sogar einen Vorteil hat, eventuell, weil du ja da dran gewöhnt bist, nicht so viel rumzurühren in der Luft wegen Widerstand.
Ja, also die Segelflieger generell, da gibt es zwar auch ein paar, das nennt man, ist ja FSK 18, ne? Das sind die berühmten Knüppelwichser. Ne? Ja. Dürfen wir das sagen, oder?
Ich glaube schon, wenn wir es ankündigen.
Okay, dann sei es nachträglich angekündigt, ja. Aber ist schon, also den meisten Segelfliegern ist eigentlich das schon klar, ne? dass das alles Widerstand macht, das Hin- und Herrudern und dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Und ich finde auch, man kann dadurch den Flieger auch gut kennenlernen, indem man einfach mal so ein bisschen das Eigenverhalten des Flugzeugs überwacht. Wenn man den Flieger jetzt mal fliegen lässt, merkt man, ob der stabil ist oder ob der sehr anfällig ist für äußere Einflüsse halt. Und das hilft also auf jeden Fall auch mal eine Zeit lang das Steuer einfach mal gerade sein zu lassen und mal zu gucken.
Am besten loslassen, dann fliegt da erstmal von alleine viel besser, ich weiß.
Ja, wenn man vielleicht Probleme hat, ne? Mir hat das auch mal ein paar ältere Piloten, die haben gesagt, ja Mensch, ich habe das Flugzeug nicht in der Thermik gerade halten können, da sind wir aus der Kurve raus und dann bin ich einfach mal aus den Rudern raus und schon hat es funktioniert, ja.
Das habe ich manchmal, fällt mir gerade ein, genau, wenn der Faden und du hast das alles nicht richtig in die Mitte gekriegt, also den Faden, den man sich so hinklebt, ne? Und dann habe ich kurz losgelassen. Weil ich dann manchmal hast du irgendwie nach längerer Zeit, hast du doch irgendwie Seitenruder so leicht drin.
Ja, viele Sachen machen mal ein bisschen unterbewusst auch, ne?
Ja, unterbewusst. Dass du irgendwie wahrscheinlich ein bisschen schief gesessen und dann nicht gemerkt, dass du so ganz leicht Seitenruder drin hattest. Und dadurch hast du halt immer leicht geslippt. Also minimal, wirklich minimal.
Wolltest du aufs Gaspedal gehen?
Wahrscheinlich. Oder auf die Bremse. Nee, ist bei mir die rechte Seite. Wenn dann, das weiß ich, bei mir die
Vollgas,
rechte Seite, komischerweise. Ja.
Es kann ja vielleicht auch ein bisschen vom Motorflug kommen, ne? Einfach, wenn du da Gas gibst, musst du ja auch ein bisschen rechte Seite übertreten.
Weiß ich nicht, das war irgendwie, es sind so unterbewusste Dinge, die man manchmal macht und die einem dann erst irgendwie irgendwann ein Fluglehrer mal sagt und sagt, was machst du denn da eigentlich gerade? Oder warum?
Das war ja auf der Dash zum Beispiel auch, ne? Mit dem Seitenruder, also jeder Poweränderungen oder jede Geschwindigkeitsänderung, da musst du immer am Seitenruder auch Änderungen machen. Wir hatten da so eine Trimmung auch für, das heißt, du musst nicht die ganze Zeit da im Pedal stehen wie so ein Weltmeister.
Ja.
Meistens aber so in der Startphase, so bis die ersten paar tausend Fuß, bis sich mal da alles eingependelt hat mit Klappen und Gas hier, Gas weniger, Gas mehr. Da haben wir meistens auch ein bisschen mit Seitenruder halt eben danach geholfen. Dann kannst du immer die Trimmung verwenden. Aber da musste halt auch jede einzelne Änderung am Gas nachtrimmen dann.
Ja.
Wie in der Antonov wahrscheinlich auch, ne?
Wie in der Antonov, da warst du immer am Trimmen.
Ja.
Also das Höhenruder ging gar nicht ohne Trimmen eigentlich, weil das hast du nicht, das geht ja über Seile dort komplett, da ist ja nichts unterstützt. Und das war so schwer, fand ich. Und musste ja auch beim Rollen auch voll durchziehen, dass das Heckrad am Boden bleibt. Also da hast du schon manchmal zu zweit einfach dran gezerrt.
Da hast du gewusst, was du gemacht hast, wenn du wieder fertig warst mit dem Flug, ne?
Ja, ja. Aber das war auch, also ich fand halt so ein Sternmotor, das ist so meine Welt, finde ich. Also, weißt du, das nach Öl und Benzin stinkt das Ganze. Du musst erst mal sauber machen, bevor du losfliegen kannst, durchdrehen. dass die Zylinder, also dass das Öl nicht in Zylindern bleibt. Also ich würde sofort wieder, also wenn ich das Geld hätte, irgendwie so ein, am besten halt so ein Doppeldecker oder so mit Sternmotor.
Da ist Emotion dabei bei den Flugzeugen, bei den alten, ne?
Total, ja. Finde ich. Das ist natürlich eine ganz andere Fliegerei als so ein Jet, logisch. Ne? Also da steigst du halt ein und fliegst eine Runde und baust wahrscheinlich, dass das Ding überhaupt erstmal eine Stunde fliegt, wahrscheinlich zwei oder drei dran. Und ich glaube, dass das bei so einem Jet anders ist.
Ja, wobei du da ja auch aufs Öl gucken musst. Ne? Also der kann natürlich auch Öl lecken, der verbraucht auch Öl. Ne?
Ich fand das ja auch immer spannend, dass man trotzdem auch bei so einem Jet von einem Motor redet. So die Techniker, hab ich oft gehört, ne, der Motor. Wir reden gar nicht von einer Turbine oder von irgendwas, sondern das heißt
der,
Motor.
Der Zweier-Motor, ne?
Ja, fand ich irgendwie auch sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und ich würde nochmal dahin kommen, du hast ja vor deinen Sim-Sessions für die 737 bestimmt auch Haufen Theorie lernen müssen. Wie läuft das so ab?
Genau, also ja, das geht, ich glaube, das ist eigentlich bei allen Airlines relativ ähnlich. Es gibt da was, das nennt sich CBT. Die Piloten kennen das natürlich alle. Mir hat hier ein Kollege, der jetzt auch im Type-Rating halt war, der hat seinem anderen Kollegen geschrieben, was er gerade macht. Er macht gerade CBT. Der hat nicht so ganz gewusst, was das ist. Hat er gegoogelt. Und ja, das können die Zuhörer ja mal selbst googeln, was das ist.
Ach, da kommt irgendwas aus der Medizin.
Nee, da kam was ganz Anstößiges raus. Cock and Ball Torture raus.
Ach geil.
War er natürlich erstmal geschockt, dass hier er das jetzt macht.
Ja.
Aber nee, CBT steht für Computer-Based Training, zumindest in unserer Welt hier, ja, um damit gleich mal aufzudecken.
Ja, ja.
Und es gibt eigentlich von den gängigen Flugzeugtypen gibt es halt so videobasierte Trainings, die sind auch ein bisschen interaktiv. Ja, da wird also jedes System von dem Flugzeug, die Hydraulik, die elektrischen Systeme, aber auch das Flight Management System oder auch die ganzen, die Avionik, die Displays und so weiter, die werden da halt erklärt. Das ist alles aufgeteilt in diese verschiedenen Kapitel. Und das ist ein relativ langer Kurs. Also ja, ich glaube, der dauert schon, wenn du alles zusammenhängst, 30, 40 Stunden, wo du da halt am Stück dran sitzt, wo du dir halt diese Videos da anguckst, die ein bisschen interaktiv sind. Also da musst du zwischendurch auch mal auf irgendwas draufklicken, eine richtige Lösung anklicken zum Beispiel, ja. Und da wird ja quasi das Flugzeug so ein bisschen erklärt. Da ist aber jetzt nicht wirklich viel mehr drin wie im Handbuch von dem Flugzeug. Also du könntest auch das Ganze dir erlesen halt, ja. Und wenn du das gemacht hast, also das dauert natürlich ein paar Tage, das haben wir jetzt nicht alles am Stück gemacht, sondern da bist du halt mal dann zwei Wochen beschäftigt mit. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du froh, dass du damit fertig bist natürlich, ne? Weil das sind alles teilweise Computerstimmen, die sehr monoton klingen halt hier, nicht so schön wie unsere Stimmen hier. Da bist du halt froh, wenn das auch mal vorbei ist, weil dann bist du auch gesättigt mit den ganzen Sachen im Kopf. Und dann machst du halt einen Test über dieses Flugzeug. Einen Theorietest, wo halt verschiedene Dinge gefragt werden, ne? Also Sachen, die Systeme betreffen. Ne?
Wie tief geht das? Also
ja,
du bist dann kein Techniker, also wahrscheinlich.
Nee, die Techniker, die haben auch weitere Handbücher, auf die wir zum Beispiel keinen Zugriff drauf haben. Unsere Handbücher, das ja, hat ja die Welt entdeckt seit den Crashes von den Maxen. Die sind relativ oberflächlich geschrieben. Ne? Also da steht zwar drin, das System verhält sich so und so, aber da steht jetzt nicht drin, aus genau diesem Grund verhält sich das System so und so. Ja? Das entdeckt man dann später halt durch Ausprobieren oder durch Erfahrung. Die Techniker, die haben mit Sicherheit auch Bücher, wo dann drin steht, ja, genau das ist der Grund, warum es so ist. Ne? Und die Fragen, die wir da bekommen, ja, die sind schon spezifisch. Ne? Also das ist jetzt nichts Oberflächliches. Ich glaube, es gibt ja so eine 737 Technical Website, die ist, glaube ich, von einem Engländer betrieben. Und der hat auch so ein Quiz auf der Seite. Und die Fragen, die man da in dem Quiz drin hat, die sind schon ziemlich ähnlich zu den Fragen, die wir halt auch in dem Type Rating Tester bekommen haben. Und ja, wenn man das gemacht hat, dann gibt es bei uns noch die Möglichkeit, was heißt die Möglichkeit, man wird dazu eingeteilt, halt auf zwei Flügen dann auch aktiv im Cockpit halt sich das Ganze mal anzuschauen. Observerflüge nennt sich das.
Kannst du da Fragen stellen darfst du gucken?
Nee, klar, also du kennst ja die Kollegen, ne? Du kennst meistens ja die Leute, die auch vorne drin sind und jetzt in dem Fall habe ich ja mit, zum Beispiel mit den Co-Piloten sehr viel über den Outside-Check gesprochen, ne, was sie sich da genau angucken. Es gab zwar da auch ein CBT für, wo das erklärt wurde halt, ja, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn du da mit jemandem, der schon Erfahrung da drauf hat, spricht, der erzählt ja auch was, er hat mal das und das gehabt, ne, und dann sieht das so und so aus. Und ich finde, aus so Sachen kann man immer sehr viel mitnehmen. Und auch halt eben aus dem Flugverlauf dann halt, ne. Und da gab es dann zwei Flüge. Das war in meinem Fall einmal Palermo und einmal Lissabon. Und wenn du das gemacht hast, ja, dann kann der Spaß beginnen, sozusagen im Simulator.
Und es sind immer wieder Tests dazwischen quasi. Du kannst theoretisch durchfallen oder nicht wirklich.
Ja, also jetzt ein richtiger Test ist nicht dazwischen, aber das steht, glaube ich, auch irgendwie in dieser Beschreibung von den einzelnen. Es gibt ja diese Simulator-Sessions, also es ist eigentlich relativ klar definiert, was du im Simulator machst. Also du gehst dann einfach da rein und fliegst halt mal eine Runde, sondern du machst ja vorher halt auch ein Briefing, wie vor einem richtigen Flug auch mit der Crew. Das ist in dem Fall dann dein Simulatorlehrer und halt dein Teampartner. Und dann gibt es auch noch danach, nach dem Flug, halt eben ein Debriefing. Die Session als solche dauert 4 Stunden mit einer kurzen Pause dazwischen, wo man kurz einmal austreten kann dann natürlich.
Ja.
Und in dem Briefing wird halt dann besprochen, was man jetzt in dieser Session macht. Es kann natürlich auch immer mal vorkommen, dass dann ein bisschen was Unerwartetes kommt, also was der dass der Lehrer halt eben was einstreut dann, um halt einfach so einen Überraschungseffekt auch dann vielleicht mal zu haben. Ne? Aber im Normalfall ist das schon sehr definiert, was halt eben kommt. Das besprichst du halt. Und wenn jetzt du so schlecht warst in dieser Session, dann kann es natürlich sein, dass du die nochmal machen musst. Ja, also in dem Sinne, ja, ist der ganze Tag ist, ich sag mal, ein Test, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann ein Blatt Papier abgeben musst, sondern der Lehrer bewertet dich halt, ne? Und wenn der sagt, hier, guck mal, da müssen wir nochmal ran, das war jetzt nichts, dann. Ja.
Aber ich meine, gut, die wollen natürlich auch, dass du weiterkommst, weil die wollen dich als Pilot. Also die sind ja dran interessiert.
Genau, ne? Also hier geht's nicht drum, auf Biegen und Brechen irgendwie weiterzukommen, sondern hier geht es ja darum, dass du dann am Ende halt sicher dieses Flugzeug von A nach B bewegst. Ne? Im Interesse der Sicherheit der Passagiere, aber halt auch im Interesse der Airline,
ja,
natürlich.
Ja, selber willst du ja auch überleben.
Ja, genau.
Im Idealfall. Ja, und dann kommen diese ganzen, du hast gesagt, es kommen mehrere Sessions dazwischen.
Ja.
Also mehrere einzelne quasi Programmpunkte, also verschiedene Systeme
wahrscheinlich. Genau, also das ist schon so ein bisschen aufgeteilt, dass jetzt, du hast nicht alles in einer Session, ne? Sondern du hast immer nur ein paar Sachen in der Session, weil dafür bleibt die Zeit auch nicht. Ne? Du musst ja immer dann auch fliegen halt. Ne? Du musst ja auch irgendwie dann halt eine Entscheidung treffen. Du musst gegebenenfalls irgendwo landen oder irgendwohin weiterfliegen. Vielleicht klappt die Landung ja auch nicht immer, ne? Wegen schlechtem Wetter oder so oder weiteren Sachen, die dann halt auf einmal passieren. Ne? Das ist halt auch geplant.
Ach so, da wird dann auch quasi dann irgendwie das Wetter eingespielt, was du jetzt nicht weißt, dass du da wirten musst oder weißt du das vorher?
Ja, also du vorher wird halt ein Wetter gebrieft, ne, was du dir quasi auch beim echten Flug vor dem Flugantritt dir angucken kannst halt. Aber es kann halt sein, dass während dem Flug sich die Gegebenheiten ändern. Ne? Zum Beispiel, dass auf einmal das ILS ausfällt und dann ja, musst du dir halt ein paar Gedanken machen, was du jetzt machst. Ne? Kannst du dann immer noch an demselben Flughafen landen? Vielleicht von der anderen Piste oder so? Oder musst du vielleicht zum anderen Flughafen fliegen? Es kann auch sein, dass das Wetter sich ändert. Ne? Also das ist schon so eigentlich aufgebaut, wie es auch in der Realität halt eben vorkommen kann. Ne?
Und die Instruktoren, sagt man
Instruktoren? Ja, ja, ja. Ne? Kannst auch Lehrer sagen.
Die Lehrer, das sind quasi auch solche wie du, ne? Im Prinzip, die bloß schon länger 737 fliegen wahrscheinlich.
Ja, also
ganz normale Piloten von der Airline.
Genau, also wir hatten auch externe Lehrer in der Flugschule, wo der Simulator halt eben steht. Aber das sind alles Kapitäne oder Piloten gewesen, die ja auch auf dem Flugzeugmuster geflogen sind. Ne? Die also aus einem Riesenschatz von Erfahrungen dir Sachen erklären können da und auch auf besondere Situationen hinweisen können, ne? Die zum Beispiel im Linienbetrieb halt öfters mal vorkommen, die so, ja, so typische Eigenarten sind. Also das sind alles wirklich sehr erfahrene Lehrer gewesen, die wir da hatten. Training war wirklich klasse.
Das glaube ich eben auch, dass du also das kann viel in den Handbüchern stehen, aber du hast am Ende natürlich die Leute, die damit seit Tausenden von Stunden fliegen, die haben natürlich auch Erfahrungen, die du in so einem Buch, glaube ich, gar nicht festhalten kannst, unbedingt.
Ja, du merkst auch, wenn du jetzt in diesem Briefing vor der Session, ne, diesen Fehler, der halt kommt, ne, der Ausfall von diesem System zum Beispiel, von irgendeinem Hydrauliksystem oder von irgendeinem elektrischen System, du besprichst das im Detail. Und dann sitzt du im Flieger und das passiert, ne, du hast das ja besprochen, du handelst dementsprechend und dann fallen dir auf einmal so Sachen auf, wo du sagst, ja, natürlich, das hängt ja damit zusammen, ne, und du musst das einfach oft mal in der Praxis gesehen haben, ne, um das richtig zu verstehen und auch um richtig handeln zu können, um das auch richtig zu erkennen, ne, und wenn du das einfach nur liest, das ist ja gut und schön, ne, das mag ja alles so sein, aber ja, also es hilft auf jeden Fall, das wirklich mal gesehen zu haben. Und für solche Sachen sind halt diese Simulator-Sessions auch da. Ne? Es wäre ja schlimm, wenn du dir einfach nur ein Buch hinlegst, das guckst du dir mal an und morgen gehst dann in den Flieger und fliegst mal 200 Leute in Urlaub.
Ja, ne? Ja, auch eine schöne Vorstellung. Ja, nee, aber ich glaube schon, dass das, also ich finde das schon cool, dass das so funktioniert, dass du halt auch an so einem Simulator das üben kannst, dass das halt geht.
Ja, also ist auch, wenn du da mit fliegst, der bewegt sich ja auch dann, ne, der ist hydraulisch gesteuert. Die neuen haben sogar Servomotoren, die halt durch eine Elektrik gespeist werden, die dann noch ein bisschen zackiger sind. Wenn du da fliegst, du hast schon das Gefühl, dass du jetzt hier ein echtes Flugzeug bewegst halt. Ne? Gut, also ja. Ne, ja, vielleicht nicht zu 100%.
Ja gut, du musst dich drauf einlassen wahrscheinlich.
Ja, aber ich finde, die Bewegungen von dem Simulator sind schon wirklich sehr gut. Also du merkst auf jeden Fall diese Immersion, dass wenn du da jetzt eine Links- oder Rechtskurve fliegst, dass du auf einmal halt mit deinem ganzen Körper auch irgendeine Richtung gekippt wirst halt. Ne? Also das trägt schon sehr dazu bei halt, ja. Was nicht so ganz realistisch ist, ist das Rollen am Boden, weil der Simulator kann ja nur kippen, aber du drehst dich ja um deine eigene Achse, wenn du halt eben rollst.
Und das kann er
nicht.
Das ist
so ein bisschen komisch da, also ja, da wird einem so ein bisschen schlecht auch, mir zumindest, also jetzt nicht, dass ich mich übergeben müsste, aber du merkst, das ist so ein bisschen so ein komisches Gefühl halt einfach. Ne?
Habt ihr aber Rollen, ihr habt nicht rechts auch einen Teller bei eurer Airline?
Nee, rechts, wir haben ein paar Flugzeuge, die haben das, weil die halt von anderen Airlines kommen, aber das wird nicht benutzt, also am Boden.
Also ist das sowieso bloß für den Kapitän?
Am Boden rollt der Kapitän, weil der ist ja letztendlich auch dafür verantwortlich für einen Mast mitnimmt, ne?
Ja, oder ein Leitwerk, wie letztens in Amerika.
Ja, dass das halt eben nicht passiert. Ne? Wir gucken natürlich auch mit raus und sind natürlich auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass es nicht passieren soll. Ne? Müssen natürlich auch gucken, dass wir jetzt nicht da Heads down im FMC irgendwas machen oder im Tablet da rumspielen oder mit irgendwelchen Dokumenten da rumfuchteln. Sondern müssen natürlich auch rausgucken.
Okay, also du musst schon die ganze Zeit mitgucken.
Guck mal, wenn du an großen Flughäfen rollst, die nicht sehr übersichtlich sind, wo viele parallele Taxiways sind, viele kreuzende Taxiways, da gibt es ja diese bekannten Hotspots, wo also mehrere Taxiways sich kreuzen, teilweise nicht nur im 90-Grad-Winkel, sondern im 30, im 45-Grad und im 60-Grad-Winkel.
Ja, ja.
Hast du da verwirrende Schilder, anderen Verkehr. Da muss man einfach als Team agieren, muss man zusammen in die Karte gucken und es gibt auch Momente, wo du dann sagst, okay, jetzt bleiben wir mal kurz mal stehen und gucken uns mal wirklich an, wo wir hier gerade stehen, weil es wäre ja doof, wenn du falsch rollst und rollst dann auf eine Bahn, ne? Das ist nicht so gut.
Eine Bahn oder steht dir einer gegenüber?
Ja, soll es ja auch mal geben ab und zu. Ne? Das hatten wir auch mal einmal gehabt, das war jetzt nicht unser Fehler. Das war auch an einem sehr großen Flughafen in Paris, Charles de Gaulle. Ist ja sehr bekannt für viel Verkehr, auch aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten. Und wir sind gerollt mit der Dash, die ja natürlich nicht so groß ist, ne, wo du auch nicht so hoch über dem Boden sitzt. Und du siehst schon, unser Taxiway, der hat halt am Ende einen Knick gemacht. Der ist 90 Grad, ist der abgeknickt. Und wir sollten dem halt einfach weiter folgen. Und du hast dann schon gesehen, in der Entfernung kam ein A330 reingerollt auf unserem Taxiway. Und er kam halt immer näher. Ne? Und nebendran gab es noch ein Taxiway. Ich hatte dann dem Lotsen vorgeschlagen, wir könnten auch ausweichen halt auf den nächsten Taxiway. Und er hat aber gemeint, nee, warum sollten wir? Ne? Und nee, bleibt mal schön hier, rollt mal schön da weiter. Ja, dann standen wir halt irgendwann Nase gegen Nase vor einem A330. Und die haben runtergeguckt, wir haben hochgeguckt. Und die Situation konnte sich dann noch mal klären, weil der wollte sowieso dann zu seinem Apron, also es war noch vor dem Gate, da gibt es ein kleines Vorfeld halt noch, wollte der reinrollen. Und musste aber noch warten, bis halt sein Gate frei war. Und dann haben wir halt mal 2-3 Minuten da gewartet und den jeweils anderen Flieger bewundert. Und dann ging es halt auch wieder weiter. Der Lotse hat sich dann entschuldigt, aber ja, also, ne, ist ja immer noch besser, wie dass man da den anderen, dass man da irgendwie reinrollt halt.
Ja, das ist schon verrückt, wie das so, also an den großen Flughäfen, da, also ich bin da ja nie hingeflogen mit meiner PPL.
Ja, du merkst auch gerade an diesen, wirklich an diesen sehr großen Flughäfen, wo halt Flugzeuge aus allen Kontinenten zusammenfinden. Jetzt zum Beispiel wir fliegen nach Paris jeden Tag, mehrmals. Wenn jetzt hier so eine Delta-Crew da ankommt, die fliegen vielleicht ja, 3-4 Mal im Jahr. Also diese Crew fliegt vielleicht 3-4 Mal im Jahr, wenn es hochkommt nach Paris. Vielleicht sogar auch nur einmal pro Jahr. Ne? Vielleicht auch mal ein Jahr gar nicht. Ne? Und das hast du dann auch mit Crews aus Asien, hast du mit Crews aus Afrika oder aus Australien. Und die werden dann konfrontiert zum einen halt mit Flugbetrieb, der völlig anders abläuft wie bei ihnen daheim. Ja, also ich denke, dass Flugbetrieb in Europa oder auch in Frankreich was anderes nochmal ist wie in Asien.
Und dann mit dem und, Englisch, mit dem französischen
genau.
Dialekt.
Ja, der Franzose sagt sich dann, warum kann der Asiate nicht so gut Englisch und der Asiate fragt ja. sich, was das für ein Französisch ist da, ne, was er gerade hört.
Genau.
Die sprechen da ja auch Französisch, das ist ja auch für IFR da erlaubt. Mhm. Das heißt, du hast da verschiedene Sprachen auf dem Funk. Also da kommen so viele verschiedenste Sachen zusammen, auch verschiedenste Vorstellungen, wie gewisse Sachen gemacht werden. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann als Lotse das alles auseinanderzuhalten.
Und ich würde gerne ja nochmal zu deinem Platz runden,
ja.
wo du mit der 737 geflogen ja. bist, weil der Stefan, der wahrscheinlich jetzt bald oder schon gelandet ist, wollen wir mal sehen, vielleicht kommt er ja noch vorbei. Der macht das nämlich nicht. Ich glaube, die haben das, oder einmal, glaube ich, gemacht, aber du hast das ja letzte Woche, glaube ich, waren deine Platzrunden, dann war dein Platzrundentraining.
Ja, jetzt am Montag war es tatsächlich gewesen, also vor
jetzt am Montag.
4 Tagen dann.
Wie, also fang mal ganz von vorne an, also es gibt quasi, hast wahrscheinlich in deinem Kalender reingeschrieben gekriegt, Platzrundentraining. Und dann kommst du da an, wie sieht denn so ein Briefing aus für ein Platzrundentraining? Also es gibt ja keine Strecke. Es geht ja vom Platz ja. zum Platz.
Also das sieht halt so aus, dass du dich dann mit 2 erfahrenen Kapitänen da triffst. Die sind auch beide Ausbilder auf dem Flugzeug. Mhm. Und in unserem Fall hat es halt damit angefangen, dass zum einen das Wetter noch zu schlecht war, um halt diese Platzrunden zu fliegen.
Ja.
Wir hätten dann halt Autolens machen müssen und das bringt mir ja relativ wenig. Ne? Also so kannst du ja nicht so viel Flugpraxis sammeln. Und zum anderen war das Flugzeug halt auch noch nicht da. Das heißt, wir mussten eh noch drauf warten. Und ja, du siehst dann quasi um dich rum die ganzen anderen Crews, die halt eine gewisse Strecke briefen. Und wir sitzen halt da und gucken uns das Wetter an. Ne? Gucken uns die Notems an, ja. Gucken uns halt Besonderheiten an von dem Flugzeug noch mal. Gehen vielleicht über ein paar Sachen aus der Theorie noch mal durch. Weil es ist ja wirklich das erste Mal, dass dann so ein Trainee dieses Flugzeug da halt fliegt. Ja? Besonderheit ist da natürlich auch, dass das Flugzeug leer ist. Ja? Also das wird sich auch anders verhalten, wie wenn das voller Passagiere ist, voller Sprit.
Aber ihr tankt schon wahrscheinlich ein paar Tonnen mehr wegen Gewicht oder fliegt ihr da so leicht wie möglich?
Ja, also es wird, ich denke, es wird so ein Mittelmaß gemacht halt. Ne? Also die Tanks waren jetzt nicht voll. Jetzt in meinem Fall, ich glaube, wir haben 8,5 Tonnen haben wir getankt. Und das ist mehr als genug, um halt diese Platzrunden zu machen.
Ja gut, das sind ja, die Wingtanks voll.
Ja, sogar auch ein bisschen mehr halt. Ne? Also Wingtanks wären ja bei 7-8 voll. Und wir hatten auch dann die Maintanks halt noch benutzt. Und das reicht vollkommen, um dieses Platzrundentraining zu machen. Ich erinnere mich, auf der Dash, da haben wir ein bisschen Wert drauf gelegt, dass der Flieger halt nicht so super leicht ist. Jetzt hier auf dem Jet, also du musst auch bedenken, das sind nochmal andere Dimensionen. Ne? Also auf der Dash, wenn du da 5 Tonnen tankst, das ist ein Stundenflug. Also da kannst du fliegen, bis der Arzt kommt. Ja, auf der 737 sieht das nochmal anders aus. Ne? Das Flugzeug verbraucht natürlich deutlich mehr Sprit. Und ich denke, von der Airline ist man da auch angehalten, dass man jetzt nicht einfach mal auf gut Glück einfach mal voll tankt und dann halt mal guckt, wo man bei rauskommt, nur um ein höheres Gewicht zu haben. Weil wenn du das Flugzeug dann fliegst, es kann ja dann durchaus mal sein, an einem Tag, wo das Flugzeug wenig stark besetzt ist oder auch sehr stark besetzt ist. Wir haben dann auch noch 2 verschiedene Muster. Also wir haben ja auch noch eine kleinere Version der 737, die 700, dass da einfach mal halt 20 Tonnen Unterschied sind, ne, zwischen dem einen Tag und dem anderen Tag. Also das hast du im regulären Betrieb auch öfters. Von daher denke ich jetzt nicht, dass da so der große Wert drauf gelegt wurde, dass jetzt unbedingt so viel Sprit an Bord ist, damit das Flugzeug einfach schwerer ist. Ne?
Nee, hätte ja sein können, dass das, weißt du, dass sich das dann eben doch, wenn es zu leicht ist, doch so anders verhält, dass man sagt, naja gut, das ist jetzt nicht das, der übliche Fall.
Ja, ist auf jeden Fall so. Ne? Also das Flugzeug verhält sich auf jeden Fall anders und das haben wir auch besprochen halt. Ne? Das haben die mir auch dann nochmal gesagt, warte mal ab, wenn du dann mit ein paar Leuten fliegst, wie sich das Flugzeug dann nochmal anfühlt. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber ja, das jetzt, also du merkst halt, dass vielleicht das Flugzeug dann ein bisschen träger ist oder dass du anders abfangen musst, minimal anders halt, aber es ist jetzt nicht so, dass du auf einmal am A380 sitzt halt, ne, und dann ein ganz anderes Flugverhalten hast.
Genau, dann sind wir bei deinen Platzrunden.
Ja.
Die hast ja wahrscheinlich, gut, mit dem Segelflieger ist das ein bisschen was anderes, aber du hast ja auch Motorflug, der Platzrunden ist der ja eigentlich schon immer, wahrscheinlich kennst du die sowieso, sind die, ist das anders bei der 737?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zwar die Möglichkeit, dass du auch sehr kurze Platzrunden machst, ähnlich wie bei einem kleineren Motorflugzeug. Mhm. Wir haben aber halt den Fall, dass wir dieses Training halt an einem großen Flughafen machen, wo halt auch wir nicht die Einzigen sind, die da gerade fliegen. Das heißt, du wirst da wieder eingereiht zwischen anderen Jumbos, zwischen 777 oder anderen 737 auch. Und da kannst du ja nicht die ganze Zeit da Platzrunden fliegen und die Bahn die ganze Zeit blockieren. Mhm. Das heißt, bei uns ist das dann so, du startest halt und wirst dann von dem Lotsen, von der Anflugkontrolle, da kriegst du Vektoren, ne? Also kriegst du Radar-Vectors wieder halt dann zurück auf den Anflug. Das ist in dem Fall dann meistens dann ein ILS, wo du dann ein bisschen halt um den Flugplatz rum gevektort wirst. So eigentlich im Prinzip, wie wenn du im Flugsimulator irgendwo anfliegen würdest.
Ja, und kriegst halt dann quasi Vektoren. Also du fliegst nicht wirklich so wie früher einfach die Platzrunde.
Nee, also es gibt es auch, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn wir das Training an einem kleineren Flughafen machen, dass man halt dann wirklich Platzrunden in 1500 Fuß oder 1000 Fuß fliegen kann. Das geht dann sehr, sehr schnell. Ne? Also dann dauert auch eine Platzrunde 4-5 Minuten. In unserem Fall ist halt immer von der Verkehrssituation abhängig. Ne? Also wir haben das jetzt nicht gemacht, sondern wir wurden halt dann immer um den Flughafen halt rumgevektet und sind so geflogen, wie der Lotse das halt wollte. Mhm.
Ja, ich habe ja gesehen, den Track, den ihr aufgezeichnet habt.
Genau, es war ja immer anders. Ne?
Und würdest du ein Gefühl beschreiben, wie die ersten Platzrunden waren mit dem großen Chat?
Ja, das ist natürlich toll, ne? Also das ist ja wie wenn, du setzt jetzt hier einen Autoliebhaber in einen super tollen Sportwagen, ne? Der freut sich natürlich auch, ne? Das ist schon ein tolles Gefühl, ne? Wenn du das erste Mal da abhebst, das Flugzeug steigt, ne? Vor allen Dingen, wir hatten ja mit dem Type-Rating, es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir nochmal geflogen sind. Also ich hatte den letzten regulären Flug im August gehabt und jetzt halt dann nach so einer langen Zeit nochmal dann einen Flug zu haben, ist natürlich auch schön und dann halt auch direkt mit so einem Flugzeug, ne? Du hast dich ja da ewig drauf vorbereitet, ne? Und das nutzt du auch dann, ne? Wir sind sehr viel von Hand auch geflogen, in dem Fall war das ja ich, weil ich ja der Trainee war halt, ne? Also ich bin sehr viel von Hand geflogen auch. Einmal gab es eine Änderung der Piste, dann ja, machst du halt kurz den Autopiloten mal rein, um ein Briefing zu machen, um das Flugzeug nochmal umzuprogrammieren auf die neue Piste. Und sonst aber hauptsächlich von Hand geflogen. Dafür ist das ja auch da, dass du halt so ein Gefühl für das Flugzeug hast. Und ja, das wurde auch von den Lehrern so forciert, dass du quasi da schon viel von Hand fliegst, ohne Autopilot. Weil mit Outlook wirst du dann noch viele, viele Jahre danach fliegen.
Ja, wahrscheinlich. Und gibt es da eine Situation, wo du da ins Schwitzen kommst? Oder ist das einfach so trainiert vorher, dass das eigentlich von selbst abläuft?
Also die Abläufe im Flugzeug, die hast du ja vorher bis zum Erbrechen geübt. Ne? Sowohl im Simulator als auch dann in dem sogenannten Chair Flying. Das kennt der eine oder andere ja vielleicht auch, wo du, ich sag mal, auf einem normalen Stuhl einfach die Griffe übst, wo du jetzt hingreifst, welchen Schalter du jetzt wann umlegst halt. Das ist eigentlich kein Problem. Das ist dann schon in einer gewissen Weise auch ein Automatismus, wo du dann nicht mehr so viel nachdenken musst. Das festigt sich natürlich jetzt mit den nächsten Flügen auch immer mehr noch. Ne? Aber halt wirklich mal in diesem Flugzeug dann aktiv abzuheben, das hast du ja vorher nie gemacht. Und das ist immer noch mal was anderes wie im Simulator. Also es gibt keinen Simulator, der das zu 100% genau gleich simulieren kann und nachempfinden kann. die Welt halt dann auch zu sehen, ne? Die reale Welt und nicht irgendwie so ein generic Airport da vor dir, der halt irgendwann in Wolken, also in einem Meer von weißen Pixeln verschwindet, sag ich mal, ja. Im Simulator sind ja oft tiefe Wolkenschichten, das heißt, da hast du nicht so viel von der Landschaft. Ja, das ist halt schon was ganz anderes, ne? Wobei, als wir die Platzrunden geflogen sind, war das war ja jetzt weit entfernt von Kafok, ne? Also von wirklich super gutem Wetter. Das war ja kurz nachdem die Schlechtwetterverhältnisse aufgehoben haben an dem Flughafen, also die Low Visibility Operation, so nennt sich das. Ja. Es war kurz danach eigentlich gewesen. Und dann fliegst du halt da diesem ILS hinterher und bist natürlich noch in der Suppe drin. Was mir aufgefallen ist, es war eine starke Inversion. Also an dem Tag war es am Boden 6 oder 7 Grad Celsius. 2000 Fuß höher über der Inversion, über der Wolkendecke, war es plus 21 Grad.
Ach krass.
Ja, also war nochmal was ganz anderes. Und hast ja dann auch Änderungen vom Wind, ne? Also mir ist aufgefallen, an dem Endanflug, wenn du durch die Suppe da durchgeflogen bist oder während du gerade am Durchfliegen bist, da ändert sich die ganze Zeit dein Pitchwert, den du brauchst, den Trust, den du brauchst, das bist du die ganze Zeit am Ändern. Und das ist auch nicht so ganz in diesen Referenzwerten gewesen, einfach weil sich da so viele Bedingungen geändert haben.
Ja.
Das ist mir aufgefallen, das hat mich am Anfang so ein bisschen genervt halt, aber mit der Zeit gewöhnst du dich dran. Ich habe das auch dann irgendwann angesagt hier, guck mal, das ist immer die Stelle hier, da ändert sich das. Dann hast du auch gesehen, der Wind ändert sich. Ne? Und wenn du jetzt nur einen Anflug machst an dem Tag, also wenn du jetzt einen normalen Flug von A nach B machst und machst dann einmal so einen Anflug, dann fällt dir das zwar so ein bisschen auf, aber wenn du halt immer wieder den gleichen Anflug am selben Tag machst, bei denselben Bedingungen, dann kannst du da viel mehr halt ins Detail gehen. Ne? Dann fällt dir das, dann weißt du schon im Vorhinein, genau hier passiert das jetzt. Ne? Und das fand ich sehr interessant, halt wirklich das immer in diesem Zeitpunkt halt zu sehen. Ne? Und dass es halt so berechenbar ist auch in dem Fall dann.
Und da redet ihr dann auch direkt quasi drüber mit deinem Instructor.
Ja, also das ist natürlich kein Kaffeekränzchen da im Endanflug, aber wenn dir da was auffällt, da sprichst du natürlich drüber. Ne? Du darfst ja ruhig über Belange, die den Flug betreffen, sprechen halt. Ja? Das ist ja nichts, ganz im Gegenteil, das ist ja sogar gewünscht, dass der andere halt auch im Bild ist.
Ja, und wie geht das, also jetzt bist du ja durch quasi mit deinem Fliegerlernen. Und wie geht's denn jetzt bei dir weiter?
Ja, durch ist man ja nie, ne? Also ist ja immer ein lebenslanges Lernen. Das war der Trigger. Genau. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Line-Training, ne? Also jetzt gibt's dann halt ein paar Flüge. In meinem Fall sind das 26 Flüge, die du halt auch nochmal mit einem erfahrenen Kapitän machst, also auch mit einem Trainer, wo du halt dann aber im Linienverkehr, wo auch dann schon ein paar Passagiere an Bord sind, die wissen da auch im Normalfall nichts von, halt eben Flüge machst, ja.
Ja.
Und in meinem Fall ist das dann übermorgen. Das heißt, da gibt es dann ein paar Freiwillige, die man dann von A nach B fliegen darf.
Ja, die es bloß nicht wissen. Ja, aber ich meine, man hat so viel Schulung und ich finde das ziemlich spannend, was du so erzählst und wie das so abläuft und funktioniert. Und dass man am Ende so ein Riesenflieger, also für mich ist der riesengroß, muss ich sagen, so kennenlernt und überhaupt lernen kann. Also, weißt du?
Ja, für mich auch. Also es war ja schon mal eine Umstellung, in den Flieger zu gehen, wo halt erstmal eine Treppe rangerollt werden muss, dass du überhaupt einsteigen kannst.
Ja.
Das war ja vorher anders. Und das ist dann auch so ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, ah ja, Moment, es gibt ja auch noch größere Flugzeuge auf der Welt. Und für mich ist das auch schon ein großes Flugzeug, ne? Obwohl es ja, wenn du dir andere Flugzeuge anguckst, immer noch vergleichsweise klein ist.
Ja, ich glaube, man gewöhnt sich dran, denke ich mir. Also der Stefan ist ja gerade im Taxi unterwegs. Ich würde den, wenn der dann, mal sehen, irgendwann wird er sich bestimmt melden, ob für den die 737 auch noch ein großes Flugzeug ist. Die Frage ist mir gerade eben quasi eingefallen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Flieger für dich noch größer ist als für Stefan, weil der den schon seit Jahren kennt. Weißt du? Dass man sich da so einfuchst.
Ja, wenn er das gehört hat, können wir ja einfach mal in die Runde fragen.
Ich weiß nicht, ob er schon online ist oder wo er gerade ist. Ich glaube, der ist vorhin gelandet. Also ich glaube nicht nur, ich weiß das.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
Stefan,
Hallo. Ich habe euch die letzten Minuten schon ein bisschen zugehört und um ins Gespräch hier reinzukommen. Da habt ihr schon ganz viele Themen jetzt behandelt, obwohl ich eigentlich noch gar nicht da bin. Ja, das ist wunderbar. Dieser Podcast ist so lang geworden, dass wir jetzt hier im Nachhinein noch einen Cut finden müssen, um den ersten Teil zu beenden und für euch den zweiten Teil noch ein bisschen hinauszuzögern, dass ihr fleißig auf Abonnieren drückt und auch hofft, oder dass wir hoffen können, dass ihr beim zweiten Teil, der dann danach kommt, noch mit dabei seid.
Also bleibt dran, es wird spannend.
Bis zum zweiten Teil.
Vielen lieben Dank, dass ihr da dabei wart bei Meister
Warnung
Cockpit Chroniken. Bis im zweiten Teil. Bis dann. Tschüss.
Ciao.